Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Heute kommt tatsächlich Teil 2 von dem Gespräch, das ich gemeinsam mit meiner großartigen Kundin Line geführt habe. Das heißt, alle, die noch nicht die letzte Folge gehört haben, sollten dringend diese zuerst anhören, damit ihr auch reinkommt ins Gespräch. Im zweiten Teil haben wir uns einfach noch mehr verquatscht. Grundlegend haben wir ja tatsächlich über das Thema Betreuungssituationen mit einem ängstlichen, unsicheren Hund gesprochen. Aber ja, es ist dann, wie es so ist, halt kommt immer die ein oder andere Anekdote noch raus. Und ich finde, das ist im zweiten Teil nochmal richtig lustig gelungen. Und ich hoffe, ihr habt ganz genauso viel Spaß, wie wir es hatten beim Aufnehmen. Witzigerweise sitze ich jetzt hier gerade und breche nach der Introaufnahme gleich auf und treffe mich mit der Line zu einer Runde Gassi. Viel Spaß beim Hören! Also gerade wenn die eben dann nicht nur Gassi gehen, sondern auch Indoor betreut werden oder übernachten, glaube ich sogar, ist es ein totaler Vorteil, wenn die Hunde sich nicht total lieben und gelernt haben, wir haben nur Dynamik und spielen miteinander. Weil dann kann ich nämlich schauen, wie kriegen die jetzt zu Hause zur Ruhe. Das ist meistens viel anstrengender. Also unsere absolute Lieblingsbetreuung ist ja die Gloria von Fifi und Struppi mit der Emma. Und Emma und Mali kennen sich quasi seit Welpenzeit von der Mali. Und die Emma interagiert eigentlich extrem, also die Mali würde mehr interagieren mit der Emma, als die Emma umgekehrt mit der Mali Bock hat zu interagieren, was aber manchmal auch einfach daran liegt, dass die Mali einfach körperlich echt uncharmant sein kann, wenn sie sich dann so freut. Und die Emma ist halt einfach kleiner und deswegen ist die Emma dann eher zurückhaltender da. Und die verbringen hier einfach Zeit, also die chillen einfach miteinander und hängen hier rum. Oder auch umgekehrt bei der Gloria. Und das ist perfekt, mehr will man gar nicht. Also die Emma darf sich hier völlig frei bewegen, die darf aus jedem Napf irgendwie alles, die darf das Spielzeug nehmen. Da gibt es überhaupt gar nichts, sie ist herzlich willkommen, aber es findet halt auch keine riesige Interaktion statt. Ja, reicht. Während wenn ich bei meinem Patenhündin bin, da habe ich ja auch mal Indoor, bin ich mit der Mali eingezogen. Das haben die einfach echt gut gemacht. Die Femi hält sich da auch relativ raus und die Danai und die Mali, die spielen ab und zu mal so eine Runde und dann flacken die sich aber wieder hin. Und ich kann die vor allem auch in die Pause freundlich schicken, wenn es mal nötig ist, aber die machen es wirklich eigentlich, finde ich, auf eine Art, die völlig okay ist.
Und das ist genau das Ding. Also für mich wäre es auch total fein, wenn die auf dem Spaziergang spielen, aber die Frage ist halt dann zu Hause, müssen sie dann halt auch lernen, dass der andere Hund bedeutet nicht immer Juhu spielen, sondern auch, wir können uns einfach mal hinlegen und schlafen und ruhen. Und das ist natürlich auch eine Verknüpfung, die mir ganz wichtig ist.
Ja, und ich glaube, es ist halt die charmantere Art. Also wenn wir jetzt eben sagen, wenn die Hunde jetzt erst gelernt haben, immer Gas miteinander zu geben, ist es viel schwieriger, diese Ruhe zu etablieren, als wenn wir jetzt eben zwei Hunde haben, die so koexistieren und sich dann eine Freundschaft draus entwickelt. Weil dann haben die erstmal gelernt zu ruhen und dann kann es ja auch Spieleeinheiten zu Hause geben. Ja, aber zu Spiel gehört ja auch einfach Vertrauen. Die Hunde müssen sich ein bisschen kennen. Also da ist ja dann auch nichts ausgeschlossen, aber es ist vielleicht ein bisschen angenehmer.
Eben, weil jetzt die Woche war sie das erste Mal da und als ich dann nachmittags ein Foto bekommen habe mit auf der Couch links ein Hund, rechts ein Hund und beide mit einer Kaustange, war das so, okay, das ist fein, so wie es ist.
Cool. Jetzt darfst du nochmal allen erzählen, also in dem Falle, wo hattest du die jetzt aufgetan?
Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, das zu finden. Also wie gesagt, das sind die unterschiedlichen Portale. Es gibt Hundeliebe, es gibt Pawshake. Die habe ich tatsächlich, also die für abends und tagsüber habe ich tatsächlich beide über eine Facebook-Gruppe gefunden. Ich glaube, die Betreuung in München, Hundebetreuung in München heißt die irgendwie irgendwas so in der Art. Und die hatten tatsächlich auf einen anderen Post reagiert und sind tatsächlich beides auch ausgebildete Hundetrainerinnen oder angehende Hundetrainerinnen. Und das klang irgendwie total nett. Und ich hatte sie dann angeschrieben und waren dann immer zusammen spazieren, um sich mal kennenzulernen, um auch zu sehen, wie gehen die denn so im echten Leben mit den Hunden um. Und es war bei beiden, wie gesagt, ja, das finde ich, ist ein Umgang, der liebevoll, der positiv ist. Und habe sie dann halt ausprobiert. Und das ist, glaube ich, das ist so eine Empfehlung von mir, immer miteinander spazieren gehen. Tatsächlich, da sieht man am ehesten, wie der Umgang ist mit dem Hund.
Unbedingt, das hätte ich jetzt auch gesagt, weil das Prädikat Hundetrainerin oder angehende Hundetrainerin, muss ich jetzt sagen, wäre ich echt vorsichtig, weil gefühlt ist jeder Hundehaltende mittlerweile Hundetrainer. Also alle machen ihre Ausbildung und das meine ich gar nicht böse. Das darf auch jeder machen, aber es ist auch immer die Frage, wo ist meine Ausbildungsstätte? Also wo lerne ich auch? Weil, ja gut, ich glaube, viele, die hier diesen Podcast hören, haben auch schon ihre eigenen Vorerfahrungen gemacht, weil viele haben schon ein paar Adressen meistens durch. Und überall, wo positiv arbeitend draufsteht, ist es eben lange noch nicht irgendwie drinnen. Und es gibt nach wie vor einfach Ausbildungsstätten, die grausigste Thesen aufstellen im Umgang mit Hunden und die auch predigen und die Leute natürlich sagen, ich bin eine Ausbildungsstätte, die wissen, wie es läuft.
Ja.
Viele Sachen nicht hinterfragen, das genauso umsetzen. Manche sind ja auch völlig überzeugt von ihrem, ich bin der totale Chef und dödödö. Aber das will ich halt im Umgang mit meinem Hund nicht haben so. Und natürlich müssen wir ein Stück weit auch lernen, loszulassen. Das ist was, worüber wir uns auch unterhalten haben, weil mir das auch nicht anders geht. Dass man einfach, wenn man seinen Hund irgendwo in eine Fremdbetreuung gibt, und ich meine jetzt Fremdbetreuung auch insofern, wenn mein Papa mit der Mani spazieren geht oder sowas, dann handeln die Dinge anders, als ich das mache. Und ich darf einfach da auch lernen, einfach mal loszulassen und zu sagen, sie werden es trotzdem hinkriegen. Ich muss natürlich abwägen, in welchen Situationen ich das zulasse oder in welche Situationen ich reinbringe. Also jetzt für hier alle Zuhörer draußen. Es gibt natürlich auch manchmal einen Trainingsstand, wo ich es nicht empfehlen würde, den Hund aktuell jemand anderem mitzugeben, bevor da nicht eine bestimmte Basis da ist, weil es da vielleicht wichtig ist. Aber dann darf es schon auch mal ein bisschen Veränderungen geben und der Hund darf auch lernen, damit umzugehen. Ja, und dann einfach den Perfektionismus mal über Bord zu schmeißen. Kommt natürlich auch drauf an, wie häufig der Hund natürlich dann da mit Gassi gegangen wird, quasi so.
Und es ist tatsächlich, also ich bin, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema, ich bin mit wahnsinnig vielen Hundebetreuern Gassi gegangen und ich würde mal sagen, bei 80% habe ich gesagt, nee. Also nach diesem Spaziergang so, nee, das ist nicht mein Stil, das ist nicht der Umgang, den ich mir wünsche. Und ich glaube, da muss man sich dann auch trauen zu sagen, nee, das passt für mich nicht. Und ich muss nicht auf Biegen und Brechen eine Hundebetreuung finden. Es gibt immer noch irgendwelche Alternativen und ich habe mich jetzt tatsächlich fast ein halbes Jahr mehr oder weniger so rumgewurschtelt, bis wir jetzt diese drei Alternativen hatten. Aber da auch wirklich darauf zu achten, dass man selber ein gutes Bauchgefühl hat und sagt, das passt für mich und das sieht man halt bei einem Spaziergang am allerbesten. Und einfach auch zu sagen, wenn man sagt, nee, das passt nicht, dann passt das nicht und dann muss ich halt eine andere Alternative suchen. Und das ist natürlich, manchmal ist es ein Luxus, dass man die Möglichkeit hat, auch andere Alternativen zu suchen. Das können auch nicht alle. Aber wenn das geht, wirklich, weil es so wichtig ist, wo der Hund den ganzen Tag ist, aber tatsächlich auch dann zu sagen, es wird nicht 100% so laufen, wie es bei mir läuft. Das ist aber auch in Ordnung und dazu lernen Hunde ja auch kontextbezogen. Also nur weil sie, also bei mir darf sie sowieso auf die Couch und ins Bett und überall hin. Aber wenn sie das jetzt zum Beispiel woanders darf, kennt sie den Unterschied schon, ob das jetzt eine andere Wohnung ist oder meine Wohnung. Mir ist das relativ wurscht, weil sie bei mir überall hin darf. Manchen ist es nicht so wurscht, aber das sind halt so Dinge, das ist halt, das wird nicht 100%ig sein, aber das, solange es liebevoll ist, ist das alles fein.
Also das wollte ich damit sagen, gell? Also mit diesem nicht zu perfektionistisch wollte ich nicht sagen, die dürfen ja den Hund vermöbeln oder so. Ich hoffe, das ist klar. Natürlich gibt es einen gesteckten, liebevollen Rahmen, aber im Rahmen dessen wird es vielleicht einfach dann Unterschiede in der Handhabung, in Anführungszeichen, geben. Und ja, da muss man natürlich auch immer so ein bisschen gucken. Also bei uns ist es auch so, die Mali schläft ja im Bett und ist auf der Couch und das wäre tatsächlich auch was, was mir total wichtig bei einer Betreuung ist, dass es okay geht, obwohl ich weiß, ich meine, ich hatte schon einfach ewig nicht mehr bei meinen Eltern übernachtet ohne mich. Da ist jedenfalls Bett tabu, aber damals gab es auch noch den Anton, da konnte sie an den kuscheln. Seit der Anton nicht mehr da ist, war sie da nicht mehr über Nacht. Ich weiß aber, dass sie da schon immer mal wieder eine Tendenz hätte, gerne auf die Couch gehen zu wollen. Also da muss man tatsächlich schon immer so, wenn sie davor steht, so, das machst du super, sagen. Und dann guckt sie immer so und dann so kann sie auch dahin liegen. Okay. Meine These ist ja tatsächlich, dass sie, glaube ich, meine Eltern in den Finger wickeln würde. Also wenn sie da, glaube ich, mal alleine übernachtet, glaube ich, würde sie am Ende des Tages mit denen im Bett schlafen, aber...
Also ich weiß auch, dass Lucy hat auch mal bei meinen Eltern, tatsächlich bei meiner Mama damals noch übernachtet. Da hieß es auch, der Hund kommt nicht ins Bett. Der Hund hat natürlich im Bett geschlafen.
Das ist, glaube ich, der Vorteil wirklich der kleinen Hunde. Die lümmeln sich da irgendwie so wahnsinnig süß rein. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich habe eine Freundin, weil ich nicht weiß, ob der das recht ist. Und da haben die Eltern des Partners haben einen großen Hund, der darf nicht im Bett schlafen und ihre kleine Hündin, wenn dann da übernachtet, ich finde es bodenlos, ich muss es wirklich mal sagen, aber die darf dann da im Bett schlafen. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Das finde ich echt dem Ersthund gegenüber, jetzt ich ganz persönlich.
Bisschen unfair.
Ja, echt unfair, aber für die Kleine natürlich ich total süß. Das finde ich wahnsinnig lustig. Und da merkt man einfach, ist auch bei meinen Patenhündinnen so, das ist eine große Labradudelzucht. Und da gibt es also von der jüngeren Patenhündin, der Vater ist der einzige Hund, der sich ins Bett reingeschummelt hat. Wo der Züchter auch sagt, keine Ahnung, wie das passiert ist, aber Rüdiger ist der hat es irgendwie ins Bett geschafft. Und die haben natürlich einen ganzen Haufen Hunde. Manchmal haben die irgendwas an sich, dass sie sich da reinschlawinern. Ja, ist witzig.
Also für mich war, als ich sie geholt habe, war es, der Hund kommt auf gar keinen Fall ins Bett.
Ja, war uns auch.
Das war tatsächlich, ich habe eine Nacht durchgehalten. Tatsächlich, da war sie in der Box, stand sie auf dem Bett und in der nächsten Nacht schlaf sie auf meiner Brust.
Ja, Gott sei Dank. Also Lucy ist ja wirklich, braucht es total.
Ja.
Also wir hatten es tatsächlich auch der Anton hat nicht im Bett geschlafen bei uns. Wenn der so Silvester war oder so Probleme, der hatte eine Zeit lang einfach sehr Geräuschprobleme, also Angst. Und da habe ich dann Silvester mit ihm auf der Couch geschlafen, weil Couch war dann okay, weil da hatte das Kontakt liegen gebaut. Ich muss aber sagen, diese Dalmatiner-Haare, die braucht man jetzt auch nicht zwingend im Bett. Die sind einfach fies. Also das ist wirklich einfach eine richtig fiese Nummer. Und die Mani ist tatsächlich am Sterbetag vom Anton abends bei uns ins Bett eingezogen, weil mein Freund lustigerweise, der eigentlich noch immer vehementer dagegen war, dann eben gesagt hat, weil die war das einfach auch dieses Kontaktliegen mit dem Anton so krass gewöhnt. Und hat auch gesagt, wir können die Mali jetzt ja nicht alleine schlafen lassen. Und dann ist sie bei uns im Bett eingezogen. Und ich weiß aber gar nicht, ich mache mir da manchmal so Gedanken drüber, wenn mal wieder ein Hund einzieht, weiß ich gar nicht, ob ich den automatisch mit ins Bett holen würde. Also das würde ich, glaube ich, wieder sehr situativ so entscheiden, weil ich es schon ganz angenehm finde, die A richtig gut rausschicken zu können. Also dass es so aufgebaut wird, dass man erstmal sagt, nee, eigentlich nicht. Und dann kommst du situativ drauf, weil dann kann man dich einfach auch das Runterschicken gut üben. Und bei einem Welpen hätte ich echt immer so ein bisschen Angst, dass er mir einfach drauf bieselt.
Also das hatte ich auch total, deswegen wollte ich das ursprünglich auch nicht. Aber ich hatte dann so einen Ammenschlaf, dass sobald die sich bewegt hat, sitze ich wach. Das ist jetzt noch so, also wenn die schläft tatsächlich bei mir unter der Bettdecke am Fußende und ich weiß, wenn sie nachts sich hochwurstelt und neben meinem Kopfkissen sitzt, weiß ich, ja, wir müssen. Von daher, das ging dann relativ gut und es ist tatsächlich ab und zu, das hat sie alle Jubeljahre mal, wenn sie sehr müde ist, verzieht sie sich in ihr Körbchen, was mich unwahrscheinlich irritiert, dass der Hund nicht im Bett schläft. Sie hat das so alle Jubeljahre mal, wo sie sagt, nee, heute zu warm oder müde und geht dann in ihr Körbchen, kommt dann aber meistens irgendwann in der Nacht ins Bett. Aber das ist für mich total irritierend, wenn sie woanders schlafen will.
Also die Mani zieht tatsächlich, wenn es warm ist, so im Sommer auch gerne aus und schläft dann auf der Couch. Bin jetzt mal sehr gespannt, weil mein Freund ist ja jetzt auf Weltreise. Das heißt, es ist mehr Platz im Bett. Sie hat es kühler. Sie hat aber jetzt, wann ist der denn gefahren? Jetzt haben wir heute den 4., oder? Mhm. Habe ich jetzt 2 oder 3 Nächte oder sowas allein geschafft? Da hat sie mich eine Nacht auch schon völlig allein gelassen, die blöde Kuh. Es ist ja auch für mich einfach so ganz allein in diesem Bett. Das ist jetzt irgendwie auch nicht so richtig geil. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Wird sich auch noch zeigen, wie sich das einpendelt.
Ja, mal gucken. Lucy ist ja normalerweise total hart an ihm. Meine Wohnung wird sehr warm im Sommer. Ich habe 28 Grad im Sommer in meinem Schlafzimmer. Und Lucy schläft durchgehend eigentlich unter der Bettdecke der Länge nach an mich dran gekuschelt. Was es nicht besser macht bei 28 Grad, aber es ist halt, wie es ist.
Boah, das ist echt krass. Was, wenn ich alles für den lieben Hund tut?
Alles für den Dackel.
Ja, aber apropos Ammenschlaf, das habe ich auch tatsächlich. Das weiß ich noch, als die Mali Welpe war und der Tim dann immer so gesagt hat, ja geil, heute Nacht hat die ja durchgeschlafen. Ich habe ihn immer angeschaut mit so Augenringen bis irgendwo runter. So, was hat die? Ich war 3-mal mit der draußen oder so. Die Mali, also Stubenrein war echt bei uns ein Riesenthema. Das war so nervig. Ich weiß auch noch, also kurz bevor die Mali eingezogen ist, habe ich auch noch laut getönt und habe gesagt, also nie wieder einen Welpen, weil den Anton haben wir ja mit 7 Jahren, also knapp 8 gekriegt. Klar, hat andere Herausforderungen, wenn du so einen Erwachsenenhund hast, wo du keine Ahnung hast beim Gassi, auf was der so reagiert und wie der drauf ist, aber ich fand das super angenehm und habe gesagt, warum tut man sich eigentlich diesen Wahnsinn mit so einem Welpen an? Ja, zack, bumm, immer wenn ich so groß rumtöne, kam dann zufällig dieser Welpe hier rein. Und immer wenn ich dann nachts aufgestanden bin, habe ich mir gedacht, ach, ich weiß schon, warum ich eigentlich gesagt habe, kein Welpe. Boah, ist so nervig.
Ja, das ist tatsächlich, also ich erinnere mich da auch noch dran und habe mir gedacht, mache ich nicht nochmal.
Nee, also ich ziehe wirklich vor allen Müttern, die das ja noch viel länger mitmachen, diesen Schlafentzug, ich ziehe wirklich, also die Mali ist ja auch Gott sei Dank relativ stabil, was so Durchfall oder sowas angeht, aber letztens hatten wir wieder so eine Nacht, wo sie dreimal raus musste wegen Durchfall. Ey, da bin ich bin völlig im Eimer am nächsten Tag, das ist echt schlimm.
Ich hatte das ja tatsächlich auch erst eine ganze Woche lang, als wir das neue Medikament ausprobiert haben, haben, das angstlösend ist so ein bisschen und Lucy jede Nacht um 3 aufgewacht ist, um rauszugehen und ich erst dachte, vielleicht hat sie Durchfall oder was. Nein, es hat sich herausgestellt, sie hat einfach total Bock, ein bisschen schnüffeln zu gehen und das hat sie eine Woche lang gemacht, jede Nacht um 3 Uhr und irgendwann habe ich sie dann ausgetrickst und bin mit ihr eine Runde durch die Wohnung gestapft um 3 und dann haben wir uns beide wieder ins Bett gelegt.
Ah, muss ein bisschen erfinderisch werden. Ja.
Das haben wir jetzt mittlerweile auch wieder erledigt. Also es ist jetzt nicht mehr nachts um 3, sitzt sie nicht mehr neben mir. Sie ist ja dann auch sehr nachdrücklich.
Ja, ja, die sagen schon, was sie brauchen. Ist auch gut so. So, jetzt müssen wir noch mal kurz zurück zu den Betreuungssituationen, um wieder ein Stück zurückzukommen. Ich glaube, dass wir so einfach für HörerInnen hier festhalten können, dass es einfach ein super komplexes Thema ist, dass es einfach alles seine Vor- und Nachteile hat, dass man so ein bisschen schauen muss. Also ich würde tendenziell, glaube ich, auch immer sagen, dass so eine ganz liebevolle Einzel-Privatbetreuung mir tendenziell lieber, mir jetzt ganz persönlich wäre. Der Nachteil ist aber, es muss wirklich so versicherungstechnisch etc. pp. Wirklich dann einfach gut geregelt werden. Also, dass ihr wirklich da trotzdem professionelle Absprachen trefft und dass es auch schriftlich festgehalten wird. Nur für den Fall der Fälle einfach, dass da irgendwas ist. Weil das ist natürlich der Vorteil von den Professionellen. Und professionell ist halt leider wie bei HundetrainerInnen ein dehnbarer Begriff. Also da halt auch immer auf die Philosophie schauen, weil auch, also ja, dieser geschissene Paragraph 11, egal ob jetzt auf Betreuung oder HundetrainerInnen, es sagt halt einfach nichts aus, weil es ist super abhängig von den Prüfern, wie genau die da irgendwie hinschauen. Man kriegt ihn doch relativ schnell und man braucht nicht so wahnsinnig viel Ahnung. Und da muss man echt ein bisschen gucken. Und auch da jetzt, wenn ich da einen relativ coolen Hund habe, der einfach zu handeln ist, dann kann man da natürlich auch gelassener reingehen. Aber wenn ihr halt einfach wirklich extrem unsichere Hunde habt, die viel Unterstützung brauchen, dann brauche ich halt auch eine Betreuung, die echt Ahnung von Körpersprache hat und wirklich von der Feinheit. So. So nervig es ist an allen Ecken und Enden einfach herausfordernder, wenn man einen unsicheren und ängstlichen Hund hat. Ich kann es euch nicht schön reden. Es ist einfach so.
Und da auch tatsächlich, also für mich, von dem, was ich gelernt habe, lieber 3-mal hinschauen und wenn man ein komisches Bauchgefühl hat, drauf hören. Dann lieber nicht.
Ja, und sich tatsächlich vielleicht auch an, wie du es jetzt auch gemacht hast, ein breiteres Netzwerk quasi aufzubauen, auch wenn es ein bisschen anstrengender natürlich ist, das Ganze dann irgendwie aufzubauen und dass es passt. Aber das ist wirklich was, was man immer wieder mitkriegt und das ist jetzt wirklich egal von welchem Hund. Jede Sommerferien wieder schau in die Facebook-Gruppen rein, uns ist die Betreuung kurzfristig abgesprungen, wir brauchen XYZ und sowas. Und es kann ja immer irgendwas dazwischen kommen, aber dann ist es natürlich schlau oder eben dann zu sagen, ich habe wirklich so ein professionelles Hundehotel mir gesucht, wo ich den Hund in eine Pension geben kann. Ich habe mir das gut angeschaut, die machen das einfach super und da habe ich dann gebucht und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt was dazwischen kommt, relativ gering, während halt bei anderen Leuten immer Krankheit, irgendwelche persönlichen Sachen halt einfach auch mal dazwischen kommen können.
Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema. Das ist für mich natürlich auch super wichtig zu wissen, dass falls mit mir mal was ist und ich vielleicht ins Krankenhaus muss, dass ich Alternativen habe, wo sie hin kann.
Ja.
Und wo ich nicht lange überlegen muss, haben die Zeit, sind die da, sind die nicht da, sondern ich weiß, ich kann denen eine Nachricht oder ich kann die anrufen und kann sie hinbringen. Und das ist natürlich auch für mich, gerade als alleinerziehende Hundemama, total wichtig.
Ja, ich werde da auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Ich sammle schon so ein bisschen, weil ich bin ja jetzt dann auch quasi alleinerziehend. Und das birgt tatsächlich einfach andere Herausforderungen, wie zum Beispiel, dass ich mir jetzt einen Zettel in den Geldbeutel packen muss, wo einfach draufsteht, dass ein Hund bei mir allein zu Hause ist. Wenn irgendwas mit mir ist, ist es total wichtig, weil eben nicht mein Freund dann noch im Laufe des Tages irgendwann nach Hause kommt, wenn irgendwas ist oder benachrichtigt wird, der ist sonst am anderen Ende der Welt, der kann halt irgendwie nichts machen und ich auch bei Nachbarn hier den Schlüssel einfach hinterlege, damit die irgendwie an diesen Hund ran können, wenn halt irgendwas ist und das sind einfach Sachen, die muss man tatsächlich dann einfach bedenken. Es ist ein bisschen was anderes dann.
Ja.
Ja, ist krass. Du weißt ja, ich ziehe sowieso vor jedem, also der wirklich sich alleine einen Hund anschafft, A, vor eben dem zeitlichen Faktor, aber auch dem finanziellen Faktor. Das ist einfach eine krasse Nummer. Ich ziehe da echt meinen Hut und weiß nicht, ob ich es, doch, natürlich würde ich es machen, weil ich nicht ohne Hund leben könnte, aber ich habe da schon großen Respekt davor. Das ist schon einfach eine Herausforderung.
Ja, das ist es.
Hat aber auch seine anderen, also manchmal darf man halt auch einfach Entscheidungen treffen. Manchmal muss man sie auch alleine treffen, hat auch da alles seine Vor- und Nachteile, ja. Gibt es sonst noch irgendeinen Tipp, den du mitgeben würdest?
Ich glaube, für mich, was auch noch total wichtig ist, ist tatsächlich auch zu sagen, es ist total okay, seinen Hund auch mal eine Betreuung zu geben.
Ja, stimmt, wir wollten über Glaubenssätze noch reden.
Also ich habe ja für mich den totalen Glaubenssatz immer gehabt, dass ich meinen Hund auf gar keinen Fall woanders hingeben kann, weil ich ihn dann vernachlässige, geschweige denn wagen kann, den Urlaub zu fahren. Habe jetzt aber tatsächlich festgestellt, ich brauche das in größeren Abständen auch mal, um einfach mal durchzuatmen und habe dann viel, viel mehr Kraft für sie. Und wenn man eine vernünftige Betreuung hat, und das ist die Grundvoraussetzung natürlich, dass die Betreuung vernünftig und liebevoll ist, dann ist es auch total okay und es tut auch dem Hund ganz gut, weil sie ist natürlich eh schon sehr, sehr auf mich fixiert, weil sie halt nur mich hat. Aber auch mal lernen zu können, es geht auch mal ohne mich und es sind auch andere da, die cool sind. Das tut ihr auch in ihrer Selbstständigkeit gut und es ist nicht schlimm und es ist nicht verkehrt, den Hund auch mal ein paar Tage wohin zu geben.
Ganz wichtiger Punkt, also du bist ja nicht die einzige alleinerziehende Mami in meinem Kundenkreis und das ist tatsächlich was ich allen mitgebe, ist wirklich den Hund nicht abhängig von mir als Person komplett zu machen. Ja, also dass man jetzt sagt, wenn der Hund nur einzieht, klar, bin ich Hauptbezugsperson, dann soll der erstmal so ein bisschen mit mir ankommen, dann kann ich ja schon mal, wenn ich sage, ich habe eben Paten oder so, die können ja schon mit dabei sein, dass sie so mit schon mal laufen. Aber dann ist es wirklich total wichtig, weil wie du schon sagst, lass irgendwas sein, dass man irgendwie mal Bein gebrochen hat und irgendwie länger im Krankenhaus ist. Und ich habe einen Hund, der völlig abhängig von einer Person ist, weil der so fest daran gebunden ist, das kann richtig nach hinten losgehen. Und da finde ich es total wichtig, dass sie wirklich, und ich muss jetzt da auch echt ein bisschen drauf schauen, meinen Arsch hochzukriegen und die Mali immer mal zwischendrin irgendwo hinzugeben, damit es eben nicht passiert jetzt in 15 Monaten, dass sie nur noch alles mit mir erleben kann. Ich habe da relativ Glück, weil sie eben so ein eigenständiges Ding ist, dass wir da nicht so schnell Gefahr laufen. Die macht dann notfalls auch alles alleine. Aber auch da muss man einfach ein bisschen auf den Hund gucken. Und ich finde das auch super, super wichtig. Wie gesagt, alles angemessen natürlich dem individuellen Hund und der individuellen Betreuungssituation. Aber es ist total wichtig, dass die auch Dinge mit anderen Personen handeln und erleben und meistern dürfen, so.
Ja.
Und auch da möchte ich nochmal so ein bisschen, ich glaube sogar, dass wahlweise eine gute Betreuung oder wenn man eben dem Hund gut beibringen kann, alleine zu bleiben, dieses, ich habe dann einen Hund und nehme den überall hin mit, diesen Glaubenssatz würde ich gerne auch nochmal deutlich hinterfragen bei allen. Klar kommt es wieder auf Lebensumstände und den Hund drauf an und es gibt Hunde, die kannst du wirklich extrem viel in dem Alltag integrieren, aber ich sehe es halt immer wieder in Restaurants oder Biergärten, Hunde, die sich einfach in den Situationen überhaupt gar nicht wohlfühlen und wo auch die Leute komplett überfordert sind und gar keine Idee haben, wie sie es geil anleiten könnten, damit der Hund vielleicht es lernen dürfte, sondern es ist irgendwie Mystik auf allen Reihen. Also wir machen das ja auch einfach so, die Mali kommt mal mit in den Biergarten, wenn wir Ausflüge und sowas machen, dann sollte es auch funktionieren, denn kriegen wir das auch hin. Das heißt einfach, ich muss ein bisschen mehr auf den Hund schauen und bin nicht ganz so verankert in irgendwelchen Gesprächen. In der Regel, wenn ich aber in München mich mit Freunden treffe, abends irgendwo, ist die Mali nicht mit dabei, weil da würde ich mich auf meine Gesprächspartner konzentrieren. Das heißt, die hat ihr Gassi, wo die einfach ihren Spaß hat und dann bleibt sie zu Hause. Aber es ist auch mal möglich, sie mitzunehmen und da immer auch so ein bisschen abwägen, was gerade sinnvoll ist oder was der Hund zum aktuellen Trainingsstand gerade leisten kann. So.
Eben.
Und ob er überhaupt der Hund dafür ist. Es gibt einfach für manche Hunde, die sind für manche Sachen einfach nicht so gut geeignet. Ich bin auch für Spring aus dem Flugzeug nicht geeignet. Man könnte es mit mir üben, meine Höhenangst da bestimmt besiegen, aber es ist dann auch immer die Frage, wie viel Aufwand will man betreiben und vielleicht sagt man dann auch einfach, nein, das bin ich nicht. Und
eben,
das finde ich, darf ein Hund auch. Sie können viel lernen. Und wie gesagt, bin auch ein großer Freund, Hunde wachsen zu lassen an Aufgaben, aber auch da abwägen, was ist wirklich wichtig und was ist wirklich sinnvoll für den Alltag und da einfach so ein bisschen gucken.
Genau, das ist halt tatsächlich, das war bei uns auch der Fall, weil Lucy ist definitiv nicht der Hund für Biergarten und Restaurant und dann war es halt, okay, dann brauchen wir aber auch irgendwie eine vernünftige Alternative und das ist immer so ein Abwägen aller Bedürfnisse und das ist ja das Schöne am bedürfnisorientierten Training.
Voll, und ich meine, sie ist ja jetzt auch noch jung, also das heißt ja auch noch nicht mal, dass man jetzt sagt, also ja, sie ist aktuell noch nicht für den Biergarten geeignet. Das wissen wir ja noch gar nicht, wo das alles hingehen kann. Aber es ist halt jetzt auch nicht die oberste Prio, weil aktuell habt ihr halt andere Prios, die für euren Alltag jetzt viel, viel wichtiger sind. Wolltest du noch irgendwas mitgeben?
Nee, ich glaube, alles, was ich mitgeben wollte, habe ich gemacht. Ich glaube, man muss einfach gucken. Ich glaube, das Wichtige ist, es gibt nicht eine Lösung für alle. Und man muss immer ein bisschen rumprobieren, bis man das Richtige gefunden hat. Man muss sich aber auch die Zeit nehmen, rumzuprobieren und verschiedene Sachen auszuprobieren. Und irgendwann findet man die richtige Lösung. Und nur weil was für uns total super gut passt, für einen anderen Hund kann es eine andere Lösung sein. Ich glaube, wichtig ist, da einfach nicht aufzugeben und einfach das versuchen, das zu finden, was für das Bedürfnis des Hundes am besten passt.
Voll. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, das ist tatsächlich das, was ich jedem mitgeben würde. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt 1000 verschiedene Arten von Hundebetreuung. Man muss einfach gucken, dass man für sich das Richtige findet.
Gut hinschauen, gut reinfühlen. Mhm. Ja, das würde ich auch sagen. Und wenn man irgendwie den Verdacht hat, dass es vielleicht nicht passend ist oder nicht mehr passend ist, dann wechseln.
Und vor allen Dingen rechtzeitig machen, weil dann hat man die Zeit hinzugucken, als wenn das aus einer Not passiert. Das heißt, frühzeitig um solche Sachen kümmern und angehen, auch wenn es vielleicht gerade noch keine Priorität ist. Es kann sehr schnell eine Priorität werden.
Ja, ja, absolut. Ein gutes Netzwerk. Bin ja auch nicht umsonst Patentante, sondern es ist ja auch dafür gedacht, eben für den Fall der Fälle. Wenn da irgendwas ist, dann ist es alles einfach geregelt, dass ich die Hunde nicht zwingend nehmen muss. Aber ich kümmere mich einfach darum, dass die dann in gute Hände kommen, wenn ich sie dann jemals hergebe. Aber das wird sowieso nicht passieren. Klopf auf Holz. Nur damit alle beruhigt schlafen können. Ja, cool. Line, das war wieder so schön, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Total gerne. Immer wieder gerne. Also mir macht das auch total Spaß.
Das ist schön. Dann bist du herzlich eingeladen, mal wiederzukommen, wenn du wieder irgendwas zu berichten hast. Freue ich mich sehr drauf.
Total gerne.
Dankeschön.
Dann danke ich dir für die Zeit.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen Tipp tatsächlich mitnehmen. Wie wir ja mehrmals in der Folge schon besprochen hatten, ist es einfach wirklich individuelle Thematik, die wir da haben. Es ist halt einfach ein komplexes Thema, weil jeder Hund so ein bisschen anders ist und andere Vorerfahrungen mitbringt und sowas. Deswegen passt wirklich die Tipps immer an euren individuellen Hund an, beziehungsweise holt euch sonst wirklich nochmal 1:1 Unterstützung, falls ihr da irgendwie nicht weiterkommt. Das so als kleinen Tipp. Dann wollte ich aber auch unbedingt, damit keiner sagen kann, er hätte nichts davon gewusst, euch darauf aufmerksam machen, dass ein neuer Online-Workshop draußen ist zum Thema Hundebegegnungen an der Leine. Darf man Hunde an der Leine zusammenlassen? Sollte man es lieber vermeiden? Beziehungsweise wann gilt welche Regel? Und wie gestalte ich dann überhaupt solche Situationen, wenn zum Beispiel mein Hund eigentlich nicht so gerne Fremdhundekontakte hat und trotzdem ein Tut-nichts angelaufen kommt? Oder wie halte ich den Frust einfach klein, wenn zum Beispiel mein Hund eigentlich total gerne den Kontakt hätte und es einfach in der Situation nicht möglich ist. Diese ganzen Fragen und noch so vieles mehr erzähle ich euch alles in dem Workshop, der startet über 2 Tage. Am 15. ist der erste Call, also 15. Mai. Und am 21. Mai könnt ihr mir Videos zukommen lassen und die analysieren wir dann gemeinsam und besprechen Strategien durch, was man machen könnte, Vor- und Nachteile und sowas. Es wird wirklich, wirklich toll. Also A, fühle ich das einfach komplett, wenn es einfach anstrengend ist in Hundebegegnungen. Ja, das ist ja zum einen, manchmal ist es so ein bisschen, dass man es prophylaktisch sich Wissen drauf schafft, damit es gar nicht so arg stressig wird. Aber die meisten von euch, weiß ich ja auch, haben häufig schon ein Thema. Und dann machen die Spaziergänge plötzlich überhaupt gar nicht mehr so viel Spaß und es ist eher so ein, oh Gott, ich muss wieder mit dem Hund raus und muss mich dem Ganzen aussetzen, weil es natürlich irgendwie auch hochnotpeinlich ist, wenn er dann immer total ausrastet. Und ich kann euch nur sagen, man kann da einiges ändern. Die Mali war da auch einfach total krass, da kann ich auch gerne noch meine einzelne Podcast-Folge drüber machen. Und wir haben es so gut hingekriegt und ich verrate euch wirklich alle Tipps und Tricks und Kniffe. Ich habe wirklich mein ganzes Handy und meinen ganzen Laptop durchforstet nach Videos aus meinen alten Hundebegegnungskursen und habe wirklich mega schöne Videos rausgesucht, um das Ganze zu veranschaulichen, was ich euch da theoretisch mitgeben will. Wir machen wirklich klare Signalaufbauten. Wir sprechen über Körpersprache. Wir sprechen über Strategien. Wir analysieren Videos, was wir gemacht haben, damit sich das Ganze entspannt, wie wir es aufgebaut haben, Schritt für Schritt, was gilt wann für welchen Hund und so weiter. Es wird richtig in die Tiefe gehen und ich habe mega Bock auf das Thema und freue mich wirklich über jeden, der dabei ist. Die Aufzeichnung steht euch langfristig zur Verfügung. Also auch wenn wenn ihr einen von den beiden Terminen nicht könnt, ich rate euch wirklich, gönnt es euch einfach. Ihr findet den Link in den Shownotes. Ach, ganz wichtig wäre es, klar, Preis. Ist für euch ja auch noch ganz wichtig zu wissen. Die 2 Tage kosten tatsächlich nur 69 Euro. Es war mir wichtig, es für viele zugänglich zu machen, weil einfach jetzt der Frühling wieder startet, beziehungsweise der Sommer eigentlich schon startet. Und dann haben wir automatisch natürlich wieder mehr Begegnungen. Wir kommen denen nicht mehr so gut aus. Und deswegen dachte ich mir, es ist auch wieder ein brisantes Thema, hat auch die Umfrage bei Instagram ergeben. Also buchen und ich freue mich wahnsinnig auf euch. Schöne Woche!